Liebe Gemeinde, es gibt einen Schokoladenhersteller aus Waldenbuch, den kennen Sie bestimmt alle. Und wahrscheinlich kennen Sie auch den Slogan, der dazu gehört. Der heißt nämlich so, quadratisch. Und wie geht's weiter? Haha, ich hab's gewusst, dass Sie das wissen. Quadratisch, praktisch, gut, ganz genau. Da sind Sie wohl ziemlich firm. Genau, wäre blöd, wenn es nur quadratisch wäre, gell? Sondern es muss schon auch noch praktisch und gut sein. Ich kenne noch so was Ähnliches aus meiner Kindheit. Da gab's was, da gab's auch drei Dinge auf einmal, nämlich die Kinderüberraschung oder das Überraschungsei gibt's immer noch. Da gibt's auch so einen Slogan, der besteht auch aus drei Teilen, nämlich Spannung, wer weiß denn das, wie geht's da weiter? Laut. Spannung, Spaß nicht, Spiel und Schokolade, ganz genau. Ah ja, also vielleicht ist schon zu lang her, dass Sie so Überraschungsei das letzte Mal gegessen haben oder gekauft haben. Spannung, Spiel und Schokolade. Drei Dinge kommen zusammen. Jetzt machen wir mal den Test, ob Sie das auch wissen. Gott ist Vater. Ah, bin ja zufrieden, dass Sie das wissen. Das ist wunderbar. Haben Sie im Konfirmandeunterricht offensichtlich gut aufgepasst. Oder schon oft genug auch davon gehört, dass Gott eben Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Ja, aber warum denn eigentlich? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? War vor ein paar Jahren mal ein Buchtitel und bei Gott passt es tatsächlich. Da kann man sich ja fragen, wer ist Gott eigentlich und wie viele ist er eigentlich? Immer wieder kommt ja diese Frage auf, warum brauchen wir das, dass wir als Christen Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist bezeichnen? Warum sagen wir nicht einfach nur Gott? Das wird doch so viele Dinge einfacher machen. Zum Beispiel gerade, wenn man sich mit anderen Religionen unterhält, im interreligiösen Dialog. Die Juden reden ja auch von Gott und die Muslime reden auch von Gott. Und wenn wir Christen auch nur von Gott reden würden, dann wäre es doch viel einfacher. Dann könnte man auch sagen, das ist alles irgendwie das Gleiche, dieser Gott. Wir reden ja auch alle von einem Gott. Er muss doch irgendwie das Gleiche sein. Dann müssten wir als Christen uns nicht immer vorwerfen lassen, dass wir als Christen drei Götter anbeten. Denn der Vorwurf kommt im interreligiösen Gespräch ganz oft. Da sagt man uns, ihr betet doch drei Götter an, wenn ihr sagt, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wenn Ihnen das so geht, dass Sie mal jemand erklären sollen, warum wir eigentlich Dreieinigkeit haben, warum wir Gott als Vater, Sohn, als Heiligen Geist verehren, ja, erklären Sie das mal, da werden Ihnen wahrscheinlich ziemlich schnell die Worte ausgehen, denke ich mal, weil man das gar nicht so leicht erklären kann. Auch wenn man im Konfirmandenunterricht aufgepasst hat, ist es nicht so leicht, die Dreieinigkeit anderen zu erklären. Wenn wir Gott auf eins reduzieren würden und nur noch Gott sagen würden, dann wäre es so ähnlich, wie wenn Rittersport nur noch quadratisch wäre. Aber eben nicht praktisch und auch nicht gut. Wäre schade. Oder wenn es Überraschungsei nur noch Spannung wäre, aber kein Spiel und keine Schokolade mehr. Da wären sicherlich manche enttäuscht. Es würde einiges ändern, wenn wir Gott nur auf Gott reduzieren. Das Problem der Dreieinigkeit kommt immer dann, wenn wir von Vater, Sohn und Heiligen Geist reden. Gerade mit anderen Religionen. Wenn wir von Gott reden, kann man sich wunderbar unterhalten. Aber wenn wir sagen, wir reden vom Vater oder vom Sohn Jesus Christus oder vom Heiligen Geist, dann ist das Gespräch gleich schwierig, weil es da Differenzen gibt. Und unser Problem ist das, dass es in der Bibel keinen Abschnitt gibt, der uns die Dreieinigkeit so richtig erklärt, der das System darstellt und mal sagt, wie diese Lehre und das Verhältnis von Vater, Sohn und Heiligen Geist eigentlich ist. Hat auch der Paulus nicht gemacht. Schade eigentlich. Sonst hätten wir ja was wir zeigen können. Allerdings, was man in der Bibel findet, ist, dass an ganz vielen Stellen Gott als Vater vorkommt. Oder dass der Sohn Jesus Christus genauso Gott ist, das finden wir ganz oft. Dass der Heilige Geist Gott ist, das taucht in der Bibel ständig auf. Und manchmal sind sogar alle drei miteinander aktiv in der gleichen Geschichte. Zum Beispiel bei der Taufe Jesu, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe. Da war Gott der Vater, der Jesus als seinen Sohn ernennt, der sagt, dies ist mein geliebter Sohn, der uns sagt, dass es der Sohn ist. Da war der Heilige Geist, der als Taube nach der Taufe Jesu auf ihn herunterkommt. Eine Geschichte mit Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und so gibt's mehrere Stellen in der Bibel, zum Beispiel der Taufbefehl, den Jesus selber gesagt hat. Da hat er gesagt, lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe, taufet sie im Namen oder auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Hat Jesus selber gesagt. Oder wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte angucken, da kommt ganz am Anfang der Geist schon vor, der über den Wassern schwebt, bevor der Vater, der Schöpfer, die Schöpfung beginnt. Und im Neuen Testament können wir dann lesen, dass Jesus Christus schon vor der Schöpfung da war. Die waren alle drei da bei der Schöpfung. Oder der Paulus, der hat es aufgenommen. Der hat dann auch in manchen Formeln das so geschrieben: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. So hat er seine Briefe oft beendet. Alle drei kommen vor. Es gibt also Gott in drei Weisen. Aber wie das funktioniert, das bleibt ein bisschen im Dunkeln. Manchmal erklärt uns Jesus ansatzweise, wie das sein kann. Zum Beispiel, als er sagt, ich und der Vater sind eins. Da versteht man, dass es irgendwie eine Einheit sein muss. Aber es wird eben nicht ausführlich erklärt. Und das macht es kompliziert. Und jetzt kommt heute ein Predigttext, der ist wirklich kompliziert. Also wenn ich Ihnen den gleich vorlese, Sie müssen nicht beim ersten Mal sofort alles verstanden haben, was da drin steht. Das kann man eigentlich gar nicht. Aber ich versuche Ihnen da ein bisschen zu helfen, auf die Spur zu kommen. Und Sie werden merken, ich habe Ihnen auch ein bisschen geholfen schon mit den Unterstreichungen hier vorne, dass in dem Text ganz oft Vater, Sohn und Heiliger Geist vorkommt und auch was die miteinander zu tun haben. Achten Sie mal drauf. Ich lese Ihnen den Abschnitt aus Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel ist und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes? Zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Es ist ein wahnsinnig komplexer Text. Da steckt unheimlich viel drin. Aber was auf den ersten Blick auffällt, vielleicht wenn ich es Ihnen nochmal ganz zeige, den Text, die ganzen Unterstreichungen, die ich da gemacht habe, da geht es immer um das in ihm und durch ihm und mit ihm. Ich buchstabiere das noch mal ein bisschen durch, was da alles drin vorkommt, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist irgendwie miteinander verbunden sind. Also Gott, der Vater von Jesus, segnet uns durch Christus. Und zwar mit dem geistlichen Segen. Also schon beim Segnen spielt Christus eine Rolle. Und der Segen ist ein geistlicher Segen. Dann geht's weiter. Der Vater hat uns erwählt in Christus. Also spielt Christus bei der Erwählung eine Rolle. In Christus haben wir Erlösung. Auch da Vater und Sohn gemeinsam. In Christus hat Gott seinen Ratschluss gefasst, damit in Christus alles zusammengefasst wird durch Gott. In Christus sind wir Erben. Also das, dass wir das bekommen, was Gott gehört, hat mit Christus zu tun. Und in Christus sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden wirklich nur von Gott reden. Dann würde der Text hier sich so anhören: Gott segnet uns durch Gott, er erwählt uns in Gott, in Gott hat Gott seinen Ratschluss gefasst und so weiter. Das wäre noch viel unverständlicher. Das wäre noch viel mehr durcheinander, weil es eben diese Beziehung rausnimmt, die es da von Vater, Sohn und Heiligem Geist gibt. Oder stellen wir uns mal vor, wir würden Gott nur in einer Weise akzeptieren. Also nehmen wir mal an, Gott wäre nur Vater und spielen das einfach mal durch. Wenn Gott nur Vater wäre, wie würde denn dann unser Glaube aussehen? Wenn Gott nur Vater wäre, dann wäre er ein Gott, der sehr fern ist von uns, der außerhalb der Geschichte ist und außerhalb von unserem Leben. Dann hätte Jesus mit dem nichts zu tun, Jesus wäre dann ein ganz normaler Rabbi, der Nachfolger hat, die sich dann Märchen erzählen würden, was der alles vollbracht haben soll. Mehr ist Jesus dann nicht. Dann wären wir Geschöpfe Gottes, das wären wir. Aber von der Gnade Gottes hätten wir keine Ahnung. Denn wir hätten niemanden, der sie uns sagt, der uns das vormacht, der uns zeigt, was die Gnade ist. Wir hätten keinen Geist, der uns verstehen lässt, was Gnade ist. Wir wüssten nicht, wie weit Gottes Liebe geht, weil wir es nicht an Jesus sehen könnten. Dass Gott überhaupt Liebe ist, die sich ganz selber hingibt, das könnten wir allein mit dem Vater nicht erkennen. Und wir würden in unserem Leben die Wirklichkeit Gottes überhaupt nicht spüren. Gott wäre einer, der weit weg wäre. Wir würden die Bibel nicht verstehen, weil wir nicht den Geist hätten, der sie uns aufschließt, der uns erklärt, was da steht. Und eigentlich hätte auch jede Art von Taufe und Gemeinschaft keinen Sinn mehr. Denn man kann nicht Gemeinschaft im Glauben haben, wenn es keinen Geist gibt. Wir müssten uns vor Gott fürchten und wahrscheinlich würden wir uns vor dem Untergang der Welt fürchten und wahrscheinlich würden wir auch in jeder Naturkatastrophe den Zorn Gottes vermuten. Und das erste Mal, dass Gott sich für uns persönlich interessieren würde, wäre im jüngsten Gericht, weil das erste Mal wäre, wenn wir ihm begegnen. So wäre es, wenn unser Glaube nur Gott als Vater wäre. Geht so ein bisschen in die Richtung von dem alttestamentlichen Glauben. Wie wäre es denn, wenn Gott nur Sohn wäre? Also wenn es nur Christus gäbe als Gott und keinen Vater und keinen Geist, dann hätte dieser Jesus mit der Schöpfung nichts zu tun. Und man müsste sich fragen, woher nimmt er eigentlich die Kraft, um solche Dinge zu vollbringen, solche Wunder zu vollbringen? Dann wären Heilungen spektakuläre Wunder, aber letztlich hätten sie nur die Bedeutung für den Geheilten, für das irdische Leben und nicht für die Ewigkeit. Denn die Vergebung für die Ewigkeit ist das, was der Vater schenkt und das hätten wir dann nicht. Mit der Geschichte, die Israel erlebt hat, hätten wir auch nichts zu tun, denn das wäre ja alles vor Jesus gewesen. Das würde uns nicht interessieren. Und seit der Himmelfahrt Jesu Christi wären wir auf uns allein gestellt und wären auch allein gelassen. Denn ohne den Geist wäre Jesus einfach für uns nicht greifbar. Dann wären wir als Gemeinde vermutlich sowas wie ein sozialer Club. Wir hätten ein Idol aus früherer Zeit, dem wir idealistisch nachleben, ein Gottmensch von früher. Vielleicht ein bisschen so, wie die Griechen den Zeus verehrt haben. In die Richtung wird es wahrscheinlich gehen, wenn Gott nur Sohn wäre. Merken Sie, was da alles fehlt. Merken Sie, wie klein unser Glaube auf einmal werden würde. Oder man könnte es genauso durchbuchstabieren, wenn Gott nur Geist wäre. Ja, dann wäre unser Glaube nur ein subjektives Gefühl, ohne Bindung an die Schöpfung, an die Geschichte, an Schuld und Versöhnung. Dann hätte das Kreuz überhaupt keine Bedeutung für uns. Dann wäre jeder neue Trend das Absolute, was den Glauben ausmacht. Und Gemeinden würden sich wahrscheinlich ständig spalten oder bekämpfen, weil ja jeder behauptet, dass er den Geist für sich beanspruchen kann und weil das ja, da kann ja keiner dem widersprechen. Es gibt ja keinen Vater und keinen Sohn, an dem man das messen kann, was der Geist sagt. Vielleicht wird es auch gar keine Gemeinden geben, denn jeder würde den Glauben sowieso ganz individuell und einzeln leben. Höchstens da, wo man eine Zeit lang gleichgesinnt ist, kann man Glaubensgemeinschaft dann wirklich entstehen lassen. Aber lange halten würde das nicht, weil es keine Geschichte hat. Der eine Geistesgabe hat, der würde bestimmen, was geglaubt wird. Aber überprüfen könnte man das nicht, weil ja der Vater und der Sohn nicht zur Verfügung stehen. Merken Sie, wie leer unser Glaube wird, wenn wir uns auf eins beschränken? Da wird alles schräg. Wenn man Gott nicht in seinen drei Weisen in den Blick nimmt, sondern nur auf eine Weise reduziert, dann wäre das ungefähr so, wie wenn ich Sie heute Morgen fragen würde. Gucken Sie doch mal die Sonne an. Die Sonne. Was ist denn die Sonne für Sie? Ist die Sonne für Sie ein Himmelskörper? Oder ist die Sonne etwas, das mit ihrem Licht alles hell macht? Oder ist die Sonne etwas, das uns Wärme spüren lässt? Was würden Sie sagen? Also, die Sonne einfach nur als Wärme, ohne dass sie Licht gibt, ist für uns undenkbar. Das erkennt man ja schon daran, dass es tagsüber wärmer ist als nachts. Da muss man schon daran erkennen, dass es einen Zusammenhang gibt von Licht und von Wärme der Sonne. Oder wenn wir uns die Sonne als Licht vorstellen, von dem man aber gar nicht weiß, wo es herkommt. Also jeder, der schon mal einen Sonnenschirm aufgespannt hat und ausgerichtet hat, der guckt natürlich, wo die Sonne steht. Der weiß, dass es einen Zusammenhang hat, dass da, wo die Sonne ist, Und da, wo das Licht herkommt, dass es ein und dasselbe ist, das gehört zusammen. Die Sonne ist für uns die Sonne, weil sie alles drei gleichzeitig macht. Sie ist ein Himmelskörper und sie scheint hell und sie gibt uns Wärme. Alles drei. Man kann das nicht reduzieren auf eins. Und in allem drei wirkt sie sich aus auf uns. Sie wärmt uns, sie erleuchtet uns und sie gibt uns als Himmelskörper Orientierung. Es braucht alles drei. So ähnlich ist es bei Gott auch. Dass Gott uns als Vater und als Sohn und als Heiliger Geist begegnet, das ist für unseren Glauben ganz wichtig. Wir können nämlich dadurch Gott aus drei Perspektiven kennenlernen. Wir können ihn kennenlernen, so wie er sich uns zeigt. Und wie gesagt, wenn man das auf eins reduzieren würde, würde ein völlig falsches Bild von Gott dabei rauskommen. Vater, Sohn und Heiliger Geist gehören zusammen. Sie sind eins in Gott. Vielleicht haben Sie im Konfirmandenunterricht oder auch später irgendwann so ein ähnliches Bild mal gesehen, das beschreiben will, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammengehören. Das geht zurück auf einen Maler im Mittelalter, der hat es mal so gemalt. Und der hat eben gesagt, die drei Personen sind die ich außen anordne, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die sind unabhängig voneinander, die sind nicht gleich. Aber alle haben sie das gemeinsame Wesen. So hat es auch das Konzil die Konzile im 4. Jahrhundert, die sich Gedanken gemacht haben über die Dreieinigkeit, die haben das auch so beschrieben. Drei Personen, aber ein Wesen. So kann man die Dreieinigkeit ein bisschen beschreiben. Und das ist auch richtig. Aber ich finde, da fehlt noch was. Denn das Entscheidende ist, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht nur unterschieden werden, sondern dass die auch was miteinander zu tun haben. Dass die zusammenwirken. Entscheidend für die Dreieinigkeit ist das, dass der Vater auch durch den Sohn handelt, dass der Sohn den Geist sendet, dass der Geist vom Vater kommt und den Sohn bezeugt, dass sie nicht unabhängig voneinander sind, diese drei Weisen. Ich nenne es mal die Zusammenarbeit, die es da gibt und deshalb habe ich da jetzt geschrieben, der eine wirkt zusammen mit dem anderen. Das ist das, was Dreieinigkeit lebendig macht. Und wenn wir so unseren Predigtext anschauen, dann hilft es uns vielleicht, ein bisschen mehr reinzufinden. Denn da finden wir ja ganz besonders diese Dinge, wo die drei zusammenwirken. Ist Ihnen ja gerade aufgefallen, als ich ihn gelesen habe, gell? Durch ihn tut er das, in ihm sind wir das, einer durch den anderen. Da, wo die drei göttlichen Personen zusammenwirken, da wird es für uns erst richtig fruchtbar und wirksam. Nämlich zum Beispiel in unserem Predigtext heißt es ja, der Vater segnet durch Christus. Könnt ihr auch einfach sagen, der Vater segnet ganz allein. Aber der Epheserbrief schreibt ganz bewusst, der Vater segnet durch Christus. Ja, was heißt es denn für uns? Gott segnet uns nicht nur aus weiter Ferne, irgendwo vom Jenseits her. Er segnet auch nicht nur durch das, was er als Schöpfer wachsen lassen kann, so wie er es im Alten Testament oft getan hat. Da war Segen das, wenn man reiche Felder, reiche Ernte gehabt hat, wenn man viele Kinder gehabt hat, viele Tiere gehabt hat. Das war Segen im Alten Testament. Im Neuen Testament wird Segen noch ein bisschen mehr. Da wird Segen das, was man in Jesus Christus erleben kann. Das ist auch Segen Gottes. Zuwendung zum Beispiel ist Segen Gottes. Das ist mehr als nur Wohlstand. Oder auch Ermahnung kann Segen Gottes sein, wenn sie in Liebe geschieht, so wie es Jesus Christus getan hat. Gottes Segen in Christus wird viel mehr, als wenn wir nur sagen würden, der Vater segnet. Er kommt vielmehr auch bei uns an. Gottes Segen in Christus reicht bis hinein in unser Leben, immer wenn wir von Christus hören. Deshalb sind wir als Christen anders Gesegnete. Merken Sie, wie wichtig das ist, dass es dazu kommt, Gott segnet durch Christus? Oder wenn wir in unserem Predigtext weiterlesen, da heißt es auch, in Christus sind wir erwählt, in ihm haben wir Erlösung. Ja, Gott könnte uns doch auch so erwählen oder so erlösen. Nein, Gott erlöst uns in Christus. In Christus wird sichtbar, was Erlösung bedeutet. In seinem Sterben am Kreuz, in seiner Auferstehung wird es sichtbar, wie Gott uns erlöst. Dass Christus uns freispricht, das geschieht im Auftrag des Vaters, des Höchsten. Und deshalb hat es auch eine Bedeutung bis in die Ewigkeit, über diese Welt, über dieses Leben hinaus, auch noch durch das ewige Gericht durch. Und auch unsere Erwählung hängt an Christus. Das bedeutet nämlich auch, wer Christus ablehnt, lehnt damit auch die Erwählung des Vaters ab. Und die Erlösung, die uns in Christus geschenkt ist, lehnt man auch ab, wenn man Christus ablehnt. weil es nur durch Christus geht. Weil Gott sich festlegt und er sagt, ich erwähle euch, ich möchte den Weg, ich möchte euch in Christus zeigen, was Erwählung heißt und was Erlösung heißt. Oder das nächste in unserem Predigttext, in Christus sind wir Erben des Vaters. Auch da ist wichtig, dass wir Jesus mit dabei haben. Gott als Vater hat es beschlossen, dass er uns durch Christus zu Erben macht. Dass er uns gibt, was seinen Kindern zusteht. Das schenkt er uns durch Jesus Christus. Und hier ist genauso wieder, wenn man Christus ablehnt, lehnt man auch das Erbe ab, das Gott uns durch ihn schenkt. Ohne ihn geht's nicht. Man kann nicht eins ausklammern. Dann bleibt nicht mehr das Gleiche übrig. Oder jetzt holen wir den Geist mal ein bisschen mit ins Spiel. In unserem Predigttext stand, im Geist sind wir versiegelt durch den Glauben. Und da stand auch, das ist das Pfand des Erbes, also die Garantie. Das, was uns immer wieder zeigt, dass wir wirklich Erben Gottes sind, das macht der Heilige Geist. Durch das Wirken des Geistes wird uns überhaupt erst bewusst, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Erben Gottes sind. Das könnten wir sonst gar nicht begreifen, gar nicht verstehen. Und er erinnert uns immer wieder dran und hilft uns, dass wir dementsprechend leben können. Das würde ohne den Geist nicht gehen. Ohne den Geist könnten wir auch Jesus überhaupt nicht als Sohn Gottes erkennen. Das kann man nämlich nicht ohne den Heiligen Geist. Da bleibt es eine interessante Person in der Geschichte, aber wer Jesus Christus wirklich ist, das zeigt uns der Heilige Geist. Den Glauben wirkt Gott durch seinen Geist. Und jetzt merken Sie, was da drin steckt in unserem Predigttext, warum das so wichtig ist, dass die drei verbunden sind miteinander. Durch Christus handelt der Vater und durch den Geist bekommt das, was der Vater durch Christus getan hat, auch für uns eine Bedeutung heute. Im Geist ist der Vater präsent und Jesus Christus wirksam. Und in die Ewigkeit beim Vater, in die Christus uns vorangegangen ist, werden wir geführt durch den Heiligen Geist. Man kann nirgends an keiner Stelle eins von den drei rausnehmen, ohne alles zu verlieren. Das geht nicht. Und deshalb ist es so wichtig, liebe Gemeinde, dass wir uns nicht beschränken und nur von Gott reden oder nur von einem von den drei reden. Es braucht alles. Aller guten Dinge sind drei, liebe Gemeinde. Das kann man bei Gott ganz sicher sagen. Denn nur so verstehen wir ansatzweise, wer Gott für uns ist, wie alles zusammenhängt und was er mit uns zu tun hat. Und man kann wirklich sagen, aller guten Dinge sind drei. Denn gut sind die Dinge vor allem deshalb, weil Gott es für uns tut. Die Dreieinigkeit gibt's nicht für Gott. Für sich selber bräuchte er die nicht. Aber wir brauchen sie. Für uns ist Gott der Vater. Dass wir einen Gott haben, auf den wir vertrauen können, an dem wir uns festhalten können, auf den wir hoffen können. Dass wir einen Gott haben, der über allen Dingen steht, der vor allem war und der nach allem sein wird, der unbegreifbar groß und faszinierend ist. So einen Gott brauchen wir, einen Gott, der stärker ist. So ist unser Gott als Vater. Aber für uns ist Gott auch Sohn. Dass wir einen Gott haben, der uns ganz nahe ist. Dass wir einen haben, der verletzlich ist wie wir, der leiden konnte wie wir, der auch sich mit dem Sterben beschäftigen musste, wie wir es tun, der angefochten war wie wir und der es überwunden hat und der uns gezeigt hat, wie Gottes Liebe sich im Zwischenmenschlichen auswirkt, der uns den Umgang mit der Schrift gelehrt hat. So ist unser Gott als Sohn. Und für uns ist Gott auch im Heiligen Geist präsent, dass wir einen Gott haben, der in uns wirkt, der uns verstehen lässt und uns immer wieder auf den Vater und den Sohn hinweist, der uns Gaben schenkt und die Gaben leben lässt und der uns in das Lob Gottes führt, der uns tröstet und vergewissert, ja, Gott ist da in deinem Leben. So ist Gott als Heiliger Geist. So ist unser Gott. Für uns ist er Vater, Sohn und Heiliger Geist. Alles miteinander und doch eins. Deshalb können wir heute sagen, aller guten Dinge sind drei für uns. Amen.